Ladies and Gentlemen, the Game Theory Gents Talk is brought to you live from Cologne with Sven, der schöne General Broten, Nelson, der große Presto Bergentum und niemandem sonst.
Oh, Premium-Besetzung.
Also, wir bringen es jetzt hinter uns. Wir reden heute über die ADCC und vom Heiko sollen wir ausrichten, es war die unprofessionellste Drecksveranstaltung, die er jemals gesehen hat. Im Sinne von...
Er meint Production Value.
Genau, ne? Er meint von Broadcasting. Also die Kamera hat gegrisselt, weil die nicht richtig aufgezogen war. Die war nicht synchronisiert. Ja. Die eine Matte war heller als die andere. Es hat gelaggt, der Sound war scheiße. Was war nicht gut?
Beleuchtet war auch nicht gut, weil es am Rand total dunkel wurde.
Wahrscheinlich keinen Weißabgleich gemacht.
Ja, Weißabgleich musst du immer machen. Und Hintergrund macht Bild gesund.
Also wir lachen jetzt, aber das hat sich wirklich aufgeregt. Und man muss sagen...
Musik war scheiße.
Stimmt, Musik war scheiße.
Viel zu nervös, die Musik.
Dafür, dass es die größte Grappling-Event of all the time war und so, war die Produktion natürlich wirklich jetzt nicht so super geil. Aber immerhin konnte man es alles sehen, das ist ja auch schon mal was.
Und es war besser als beim letzten Mal. Also immerhin ist es eine aufsteigende Tendenz.
Das stimmt.
Und damit herzlich willkommen zur Folgensprechung der letzten Folge House of the Dragon hier im Game Theory Jits Talk.
Außerdem ist es ja so, beim Heiko, selbst wenn sein Jits besser ist als das letzte Mal, ist er immer noch scheiße. Das gleiche gilt vielleicht auch für die Produktion von der ADCC.
Ja, genau. Aber Tendenz ist erkennbar.
Tendenz genau.
Wenn auch.
Ja, Tendenz erkennbar kann ja auch abwärts sein.
Ja, aber
also, wir erkennen bei dir eine Tendenz. Sie geht nach unten.
Ja, genau. Tendenziell ist halt scheiße.
Also, wir haben uns hier mal dazu, der Heim muss noch irgendwo arbeiten, aber weil ADCC wird ja nicht jünger, deshalb haben wir gesagt, wir ballern heute hier noch den Poddly-Piddly-Podcast raus, damit wir die allerersten sind, die ihren Senf dazu rausperlen. Obwohl das Event ist ja jetzt vorbei, ne? Also in der Woche war das Event ja immer noch das gleiche, aber.
Ja, aber.
Das verraten wir dem Heim und nicht.
Content. Wir machen Content.
Ja, Content. Direkt. Content ist King. Lass uns doch erstmal so sagen, wie fandest du es? Wie gehypt warst du und wurdest dein. Ansprüchen gerecht.
Also ich war ultra gehypt. Also ich habe auch ganz viele von den Build-Up-Videos mir angeguckt für jede einzelne Gewichtsklasse, außer ich glaube die 66er oder so. Ich habe die fast alle gesehen. Ich habe mir vorher Content reingezogen. Ich hatte richtig Bock. Ich habe hab wirklich mitgefiebert und habe mich sehr, sehr anstecken lassen. Und jetzt auch so in der Rückschau. Ich fand's richtig, richtig geil. Also es war, ich habe die 2019er damals ja auch recht aktiv mitgeguckt. Und da war ich auf jeden Fall nicht so hyped wie dieses Mal. Und dann waren halt auch noch ein paar ganz geile Kämpfe dabei, geile Upsets. Also ich bin noch auf dem Hoch.
Und warum fandst du es jetzt, also warum warst du 2019 noch nicht so gehypt?
Ich glaube, das liegt ein bisschen nah dran. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne jetzt auch noch mal die Leute, die da gestartet sind, besser. Also zum Teil bei so jemandem wie Craig und Lachlan ja persönlich. Aber vor allem, ich habe halt noch, also da sind halt noch viel mehr Hochkaräter drin. Das ist ja noch dichter besetzt gewesen als beim letzten Mal. Und man hat die in letzter Zeit ja auch alle, also die ganzen Top-Leute, wahnsinnig viel bei anderen Promotions gesehen. Also das, oder ich hatte viel eher das Gefühl, ich konnte so deren Weg dahin so nachvollziehen. Also, weiß nicht, so ein Mika Galvao, von dem habe ich in der letzten Zeit dann so viele Kämpfe gesehen. Und das gilt ja nicht nur für den. Also von den Rutolos viel gesehen, Nicolas Merigali viel gesehen in letzter Zeit und so. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß genauer, wer das ist. So.
Also ich fand es auch natürlich viel geiler. Ich glaube aber, was zum Beispiel auch noch dazu kommt, ist ja, dass die Trials schon mal noch viel krasser waren. Also die Trials haben ja eigentlich schon mal so einen Hype ausgelöst, diese West Coast Trials, wie viele Leute da waren und so. Und dann wusstest du, der da gewonnen hat. Und ach übrigens, da fällt mir ein, ich weiß gar nicht, wo ist denn der Krikorian rausgeflogen oder ist der gar nicht gestartet? Ist
gar nicht gestartet.
Weil jetzt wo du sagst. Wo wir gerade von Trials reden, ich glaube, der ist gar nicht gestartet, ne? Der wurde noch.
Ich meine, da war ein Replacement, oder?
Ja. War das der Krzyzewski, der für den reingekommen ist?
Nee, Krzyzewski war doch 77. Der ist für Davi Ramos reingekommen.
Ah, okay. Naja, gut. Krzyzewski, aber der war nicht dabei. Fällt mir jetzt gerade erst auf, wo wir drüber reden.
Ja,
aber
das stimmt.
Ich glaube, das hat einen sowieso, wie gesagt, nochmal so ein bisschen mehr gehypt, dass es auch im Vorfeld wirklich schon so auch hieß, es wird das Größte, das Fetteste, es waren schon die dicksten Trials. Und ja, genau. Ich meine, diese ganze B-Team, New Wave, Geschichte und Galvao und Ryan, also die Build-Ups waren einfach Vetter. Wie hast du es denn, ich meine, wir haben ja teilweise, haben wir es ja geguckt und über WhatsApp geschrieben, weil ihr beide Pimmel so dumm seid für Discord, aber wie hast du es denn konsumiert, weil ich finde, es ist nämlich nochmal ein Unterschied, wann und wie man es sieht.
Also ich war hier bei, ich war bei Flow Grappling unterwegs, beziehungsweise hab mir über Flow Hockey einen Account gemacht, weil ja,
aber
Flow
wie lange, mein, also hast du alles live gesehen, meine ich.
Abgestellt hat. Ich habe am Samstag, an Tag 1, bis auf so irgendwie das, die letzte Hälfte der zweiten Runde habe ich, glaube ich, alles live gesehen. Hier schön fett groß auf dem Fernseher in vierfach Splitscreen, wobei ja nur drei Matten waren. Aber schön in vier Kacheln, also relativ groß. Und dann habe ich gestern, also am Sonntag, auch nochmal, ich glaube, alle Halbfinals habe ich mir live angeguckt und dann jeweils den Rest einen Tag danach. Also die zweite Runde vom Samstag habe ich am Sonntag gesehen und jetzt die Finals, Open Weight und den Superfight habe ich am Montag, also auch einen Tag mit Verzug gesehen.
Habe ich auch so gemacht und ich finde, es ist halt schon irgendwie ein Unterschied, ne? Weil irgendwie kriegst du ja doch immer dann mit, wer schon gewonnen hat und irgendwie, ich finde, wenn du den Kampf die 10 Minuten ganz siehst, live, ist es halt einfach was anderes. Wenn,
du hast halt noch nicht die Versuchung, was zu skippen.
Ja, ich skippe halt dann einfach immer, ne? Wenn du siehst, dass einer da ein Halfguard ist und der andere macht oben nichts, dann skippe ich halt immer schon so lange nach vorne, bis sich die Szene ändert, skippe dann nochmal 10 Sekunden zurück und es ist halt einfach schon was anderes, ne? Es ist ja, schon, es ist, wie es ist.
Ich habe es immerhin geschafft, beide Tage keine Ergebnisse vorher zu sehen, die ich dann verpasst hatte. Und ich habe jedes Mal bei Flow dann, die sind ja auch Penner, dass die halt bei diesen Interviews, die teilweise führen, dann in den Titel des Videos reinschreiben, wie deren voriger Kampf ausgegangen ist. Ich habe halt so gescrollt, dass ich das nicht gesehen habe. Also ich habe jetzt heute, ich war in keinem Finale gespoilert und so und ich habe so vorsichtig quasi immer von unten nach oben gescrollt, dass ich habe ganz nach unten und dann hochgescrollt, sodass ich die Matches, die danach kamen, halt nicht mal in der Vorschau gesehen habe, weil dann weißt du ja auch, wer vorher gewonnen hat, wenn du in der Open Weight so.
Es gab doch früher diese Werbung, wo der eine Typ immer mit Kopfhörern und sich die Ohren zugehalten hat, durch den ganzen Tag gelaufen, das kennst du noch, und dann am Ende geht er in einen Fahrstuhl und da ist nur so eine alte Omi, dann denkt er so, jetzt habe ich es geschafft, nimmt die Kopfhörer raus und sie sagt direkt 2-1 gewonnen. So, ne, um ihn noch zu spoilern. Und so ging es mir heute Morgen, weil ich habe extra alles ignoriert. Ich habe keine WhatsApp geguckt, keine Instagram, bis der Kleine bei der Tagesmutter war. Und dann mache ich den Stream auf und tatsächlich lief noch das Superfight-Post-Fight-Interview. Und ich sehe, wie Gordon da seinen Gürtel über dem Arm hat und denk so, oh.
Ja, aber gut, das war ja jetzt auch kein Surprise, ne?
Also, nee, das stimmt schon, trotzdem war es scheiße.
Ja, trotzdem, ja.
So, ich muss sagen,
es gibt viel zu besprechen.
Ja, wir haben ja gestern, also ich muss sagen, wir waren richtig schwach. Wir haben am ersten Tag, haben wir nebenbei ja mal so geschrieben, wer jetzt den Kampf so gewinnt. Natürlich ist auch immer viel Sympathie dabei. Es gibt Leute, da will man, dass man gewinnt. Und wir hatten einfach mal 4-mal daneben gelegen. Du 2-mal und ich 2-mal. Ich glaube, du hast gesagt, dass der Tasa gewinnt gegen den Mika. Und das
ja, wobei mir da auch klar war, dass das halt mehr Wunsch als die haben ja auch schon mal, ne? Also da gab es ja Precedence für
und
die
das
beiden.
Das zweite war, dass wir, also ich war natürlich für Lachlan und Nicky Ryan. Ich dachte, Lachlan gewinnt gegen den Rutolo und Nicky Ryan gewinnt. Und dann war noch ein
gegen
vierter.
Canuto, ne?
Was genau gegen Canuto und dann war noch ein vierter, der irgendwie falsch war. Also daran sieht man schon, es war schon krass. Also ich hätte gedacht, Nicky Ryan zum Beispiel gewinnt die Klasse nach dem, was man alles so über den hört. Und dann verliert er gegen den Canuto und der Canuto wurde ja danach weggezwiebelt.
Ultra schnell weggezwiebelt vom Mika, ey.
Ja, also das ist schon krass. Und der Mika wiederum wird dann im Finale vom Rutolo umgebumst. Also das ist ja unglaublich. Auch und ich krass. Muss sagen, also.
Hast du übrigens mitbekommen, was der Bruder von dem Rutolo,
ja,
der dann in der Openweight veranstaltet hat?
Ich wollte jetzt noch drauf hinauskommen, weil man muss sagen, warum auch immer, die Rutolos sind bei uns allen drei, also Heiko hat ja auch mitgeguckt quasi über WhatsApp, bei uns allen dreien nicht so beliebt. Und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Also ich finde, die bewegen sich irgendwie komisch. Das reicht mir schon. Und die sind halt Athos. Wahrscheinlich ist man durch diesen ganzen Gordon und Hinger und Galvao-Stress irgendwie so ein bisschen anti-Athos.
Ich muss auch sagen, ich finde zum Beispiel, also ich habe irgendwie so eine leichte Antipathie gegen die. Ich weiß nicht, wo die
herkommt. Ja, ist bei mir genauso.
Meine Antipathie für Kate Kate ist der mit der Lockenkopf, ja, ne? Der Tingle-Tangle-Bob. Ja. Ja, meine Antipathie gegen den Kate ist sogar ein kleines bisschen größer und ich glaube, es liegt halt original an der Frisur.
Ja, bei mir ist es irgendwie andersrum. Ich finde den Teil nicht so. Aber weißt du, wenn du die dann siehst und die geben so ihr Post-Fight-Interview, denkst du, ey, das sind total nette Jungs, aber es, ja, voll, es hilft
ja,
nichts.
Ja, voll, die können da nichts für. Die sind so, die sind auch in der, ich fand die zum Beispiel auch, das war total weird. Ich fand die in diesen Build-Up-Videos jedes Mal
total sympathisch.
Sympathisch, aber in der Sekunde, wenn ich die in einem Match sehe, nerven die mich.
Same. Auch der dann danach, der Thai ist es, der dann danach immer seine
Backflip.
Nee, seine Geste da macht, okay. Nicht Anaconda, sondern Darkstroke-Geste und so.
Ja.
Irgendwie sehen die, keine Ahnung, ich kann mir nicht, wie man sich so bewegt und surfen und skaten kann und grappeln kann und dann aber aussieht, als würde man sich jedes Mal die Füße brechen, wenn man auf die Matte geht,
Geil, ne? Die sehen ja wirklich aus wie eine Giraffe auf Eis. Aber
andererseits sind die halt auch noch jung und so, ne? Aber was soll's, ist ja 19, egal. Ne? Jedenfalls.
Also zumindest der Kate ist 19. Jüngster ADCC-Champion aller Zeiten, der hat Rafa Mendes überholt.
Auf jeden Fall finde ich es krass, wie die haben ja wirklich bei dem einen oder anderen Kampf, hast du gedacht, okay, jetzt sind die raus und die haben wirklich ein paar Mal aus dem Nichts haben die Submissions rausgepullt. Also zum Beispiel gegen den Lachlan Giles, ne? Der Giles hatte eigentlich ein paar ganz geile Entries, sagen wir es mal so, in die Beine und sowas und dann aus dem Nichts kam da so ein Armbar.
Und vor allem die Armbar sah ja auch bis zum Finish irgendwie loose aus. Also ich habe es mir auch irgendwie noch mal ein paar Mal, ich muss mir das irgendwann mal in Slow-Mo angucken, ich habe es mir noch so ein paar Mal zurückgespult angeguckt.
Ja,
und du siehst,
auch.
Also das sieht halt nicht nach einer guten Armbar aus. Alles sieht loose aus, aber nee.
Also für alle, die es nicht gesehen haben, Lachlan Giles gegen Kate Rutolo. Und der Giles hat immer so quasi, hat versucht, sehr viel Guard zu spielen, aber rückwärts quasi. Also der Cage stand auch in dessen Kopfseite und der Lachlan Giles hatte die Knie so zur Brust und hat den eigentlich auch ganz gut weggehalten und von da, wie immer, versucht, bisschen Outside Hilux, also nicht Outside Hilux, sondern von der Außenseite, von außen zu kommen, um Hilux Entries zu kriegen. Und irgendwann hat er den Cage halt mit einem Arm weggeframed und der ist einfach direkt in diesen Armbar gesprungen, aber er hatte das eine Bein nicht mal über dem Körper, sondern so das Knie am Körper, ist ja auch okay, aber das andere Bein nicht mal über den Kopf. Und dann hat er quasi wie so 4 X-Kicks hintereinander dieses zweite Bein etabliert und der Arm war weg. Also das war wirklich krass. Und das hat er ja nicht einmal gemacht, sondern er hat ein, zweimal noch aus so losen Positions so einen Arm gegriffen. Also entweder haben die eine Griffkraft wie so ein Gorilla.
Das war doch gegen den PJ Barge auch. Den PJ Barge hat er auch so aus dem Scramble raus,
genau.
Wahnsinnig schnell gearmbart. Ne?
Ja, genau. Und bei beiden hattest du eigentlich so das Gefühl, der Kampf läuft für den anderen. Und das Gleiche, da kommen wir ja gleich noch dazu, ist ja auch bei Thai Rutolo, wie der dann in der Open Class, sag kurz, hat der nicht...
Der hat gegen Felipe Pena gewonnen.
Ja, genau.
Aber das war mit Penalty für Pena.
Ja, aber irgendwo hat der auch noch so eine... War das dann gegen den Merigali?
Nee, der Merigali war im Finale.
Ja, genau.
Du hast doch die Brackets offen, oder?
Ja, aber die Open Class ist da nicht zu sehen, leider. Aber egal, jedenfalls war das bei beiden so, dass die so aus dem Nichts so Sachen machen. Das finde ich schon krass. Und ich kenne das, ich habe ja zum Beispiel hier Thomas von Matrix, ne?
Ja.
Wenn du mit dem grappelst, der hat auch immer so eine Monster-Griffkraft. Und der findet es aber beleidigend, wenn man sagt, du hast eine Monstergriffkraft, weil er sagt, da wäre ja auch viel Technik dabei. Und das ist ja auch so. Also, wenn ich jetzt sage, du hast eine Monstergriffkraft, meine ich ja nicht, dass da keine Technik dabei wäre. Und so ist es bei denen wahrscheinlich auch. Weißt du, das ist so, wie wenn du die Schwäche des Griffs mit irgendwas reinforced vielleicht, also, weißt du, da wo Daumen und Zeigefinger offen sind, da ist halt dann die Brust oder irgendwas müssen die machen. Sowas sieht man halt nicht, ne? Sowas muss man wahrscheinlich erleben. Das ist wie auf dem Lecklock-Camp, wenn du so einen Giles an dir hast und plötzlich denkst, boah, der ist ja so monster-tight. Das müssen so kleine Sachen sein. Gleiches gilt ja auch zum Beispiel beim Iogano Solo Calaponigus O'Flanagan.
Owen, der ist einfach nur Owen.
Owen,
das wird nur komisch geschrieben.
Owen O'Flanagan, der wurde ja gecorkscrewed vom Bodoni, Und das ging so schnell auch, dass das kann doch nicht sein. Und vor allem, der hat dann getappt und der hat immer noch ein bisschen weiter gecorkscrewed, wo ich dann zuerst dachte, naja, wenn der noch so lange corkscrewen kann, dann kann es ja noch nicht so schlimm gewesen sein. Aber der O'Flanagan ist danach dann mit dem getapten Fuß angetreten und der Wagner Hoscher hat den dann nur einmal angefasst im Tor holt, der musste tappen, also war wohl schon was kaputt. Und das ist schon krass. Also ich glaube, das ist echt schwer, nachzuvollziehen, wenn man es nicht erlebt. Also man sieht so die Techniken und denkt so, ja, Loser Armbar oder was, und dann tappt halt so ein Lachlan Giles. Das macht er auch nicht aus Spaß. Also da, wenn man sieht, was die teilweise so aushalten, um nicht zu tappen, dann, ja, das ist schon krass. Also das, dann sind die einfach in allem halt so tight, dass du halt nichts machen kannst, ne?
Ja, absolut. Ey, es war ja eh in jeder einzelnen Gewichtsklasse ein neuer Champion. Ne? Also es gibt natürlich Returning Champions quasi mit Gordon und Kanan. Aber
ja, halt
jeweils eine andere aber jeweils eine andere Gewichtsklasse, ne? Aber selbst das, also das sind ja die einzigen, die jetzt zum zweiten Mal in Folge eine Goldmedaille rausgeholt haben. Alle anderen sind neu. Und es, man kam ja aus den Upsets gar nicht mehr raus. Also für mich zum Beispiel ist, wir können ja mal versuchen, so ein bisschen Struktur irgendwie reinzukriegen, weil ich merke gerade, ich quassel auch wieder einfach drauf los. Upsets. Vielleicht machen wir Upsets zum Thema.
Ja, ich habe das jetzt extra nicht so gemacht, weil dann vergessen wir bestimmt wieder zwei. Aber ja, schieß los.
100%. 100% vergessen wir welche. Also, für mich ist zum Beispiel der Bodoni völlig aus dem Nichts gekommen. Ich wusste vorher original nicht, wer das ist. Kanntest du den?
Also, dazu muss ich auch Folgendes sagen. Ne? Ja, genau. Der ist von U-Wave. Und ich fand auch, dass der ein bisschen aus dem Nichts kam. Ich hatte allerdings bei diesen ganzen Build-Ups und so, ich hatte den schon auf dem Zettel. Ich habe so gedacht, okay. Also als klar war, dass der im Finale gegen den Hulk kämpft, habe ich gedacht, okay, das gewinnt der auf jeden Fall. Andererseits hat der ja danach dann, ich dachte, das wäre aber auch so einer so ein bisschen wie Big Dan, der so aus dem Nichts kam und erst so seit 3 Jahren trainiert oder wie, so hatte ich den von meinem geistigen Auge. Nichtsdestotrotz, dass der halt ziemlich stark ist, aber der hat ja danach gesagt, nach dem Kampf, dass der Hulk so sein Arch-Nemesis ist und die schon ja, die 5-6 Mal gekämpft haben. Und da habe ich mich auch so gefragt, ey, wo? Aber den hatte ich dann, also das war für mich... Ich hatte den schon auf dem Zettel, aber anscheinend habe ich ihn völlig unterschätzt, was so seine Karriere anging. Vielleicht hat er ja einfach. Das
ist irritierender an dem.
Vielleicht hat er ja einfach New Wave gejoint, als die nach Austin gegangen sind, aber vorher wahrscheinlich schon 10 Jahre gegrappelt oder so, aber ist erst dann richtig durchgestartet oder sowas.
Irgendwie sowas. Also der hat ja erstmal, fand ich, der ist auf meinem Radar erst erschienen, als er den Matheus Deniz besiegt hat.
Ja, okay.
Mein Matheus Deniz, vorangegangener Champion, und den hat er ja. Krass. Deutlich besiegt. Und da dachte ich schon, oh geil, noch so ein Upset irgendwie. Mhm. Und dass der aber dann auch noch hingeht und den Hulk submittet sogar, also nach Punkten führt und den submittet, alter Falter, das ist der Typ, hat mich sehr überrascht.
Ja. Wir können ja mal in der Klasse bleiben, das sind 88 Kilo, ne?
80er, ne? Ja.
Und da ist auf jeden Fall auch ein Monster-Upset gewesen, dass der Josh Hinger den Tai Rutolo schlägt, der dann später bis
Hulk
ins...
Verliert.
Ja. Und der, also erstens das und dann der Tai Rutolo, da kommen wir nachher noch zu, was der dann wiederum in der Open Class abgezogen hat. Also das ist ja total, ja. Aber gut, sagen wir erstmal, das war natürlich noch ein Upset in der Klasse.
Und noch ein riesen Upset in der Klasse ist, dass Owen O'Flanagan es geschafft hat bis zum Kampf um Platz 3. Der hat, also ich meine, wir haben ja kurz drüber gesprochen, als klar war, Owen O'Flanagan erste Runde gegen Shangri Barrow. Da habe ich schon gedacht, das ist aus der Klasse wahrscheinlich mit der geilste erste Draw für den O'Flanagan, weil der Typ halt einen absoluten Legendenstatus hat, ja auch zu Recht.
Also Shang-Chi.
Aber Shang-Chi, aber weil das ja wahrscheinlich vom Game her das beste Match für das super komplexe Leglock-Game vom Owen ist. Aber den hat er ja dann auch in der Overtime über Punkte besiegt. Also das war schon geil. Also das war ein totales Upset, obwohl ich da quasi noch nicht so überrascht von war, weil ich dachte, stylemäßig ist das wahrscheinlich echt geil. Aber dass der dann auch noch hingeht und den Mason Fowler sauber weghielt, ist halt auch Wahnsinn.
Und dann, es geht ja noch weiter, da müssen wir ja noch von unten anfangen, um dann auch beim Bodoni oder so wieder rauszukommen. Dass der Wagner Hoxha halt in der ersten Runde den Isaac Michel besiegt, hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. So.
Ja, das war auch wirklich eine wahnsinnig knappe Punkt.
Dann macht er auch noch den Marinho weg. Das fand ich auch noch krass.
Ja.
Und dann, gut, verliert er halt gegen den Barbosa. Und dann war ja Kampf um Platz 3, ne? Gewinnt er dann wiederum mit Toro noch gegen O'Flanagan. Also hättest du mir vorher gesagt, dass der Hoxha in dem Bracket Platz 3 macht, hätte ich gesagt, im Leben nicht.
Wobei, hast du gesehen, wie der Hoxha von der Matte weg ist?
Nee.
Also, der steckte ja einmal in einem sehr tiefen Heelhook vom Owen.
Ach so, okay.
Und das Bein ist kaputt. Der ist von der Matte gehumpelt und der ist von der Matte quasi wieder backstage, haben den zwei Mann links und rechts halb getragen.
Okay.
Also, der konnte nicht mehr selbstständig zurück.
Ja, aber trotzdem, er hat halt einen dritten Platz da gemacht, ne?
Ja, ja, aber im Endeffekt, der Owen hat ihm halt das Bein gebrochen, ne? Also das Knie ist am Arsch. So, also ja. Der hat den quasi submitted, der Wagner hat einfach nur nicht getappt.
Ja gut, aber guck mal trotzdem, wenn ich jetzt sage Denise, Bodoni, Chanji Ribeiro, ja. Barbosa, Rutolo und dann wird halt der Hoscher Dritter. Hinter, ja. Aber ich glaube, der Hoscher hat halt ein bisschen darunter gelitten, wie der Gordon ihn so wegdominiert hat. Da hat er wahrscheinlich einfach ein bisschen von seinem Gefährlichkeitsruf verloren, weißt du? Das wirklich? Ist, und das waren so ein paar Leute, die da gekämpft haben, von denen man wusste, wie Gordon sie schon mal wegplaniert hat. Und dann denkst du halt so automatisch, okay, das ist ein easy Matchup, ja, aber es stimmt halt einfach nicht. Daran siehst du nochmal, wie gut der Gordon eigentlich ist, dass der Leute so wegplaniert, die dann halt Dritter werden, ne?
Und man muss sagen, dass der Hoscher tatsächlich, glaube ich, auch echt einer der sehr, sehr smarten ist, wenn es darum geht, die Ref-Decisions mitzunehmen, ne? Das stimmt halt schon. Also der zeigt den Judges ja genau das, was die sehen wollen und der verliert dann halt keine Ref-Decisions. Außer gegen den Barbosa hat er ja die Ref-Decision verloren, aber das macht er schon gut.
Okay, gucken wir mal, also wir sind schon durch, der 88 war einfach eine reine Upsell-Klasse, das können wir mal so festhalten.
Absolut.
Gucken wir mal bei 99. Also erstes Upset können wir gleich vorne wegmachen. Ich dachte, nachdem der Jones es da ins Finale schafft und Merigali besiegt, was ich jetzt kein Upset finde, ne, der Merigali ist ja noch neu im No-Gi, dass er dann verliert gegen den Kainen Duarte und dann auf die Art und Weise. Und es hat ja schon vorher, weiß ich noch, hat irgendjemand gesagt, ich glaube sogar der Jones über den Kainen, dass der einfach nicht mit dir jitzen will. Ne? Der stallt dich halt aus und der passiert dich und so. Und genauso war es ja. Ich meine, der Typ hat 7 Punkte und 8 Penalties gehabt. Und es war einfach scheißegal, weil der wahrscheinlich einfach wusste, okay, ich kann den halt eine Minute vor Ende halt nochmal passieren. Das war egal.
Ich also weiß nicht, ob dem das so bewusst war. Also ich glaube, der war irgendwann auch überrascht davon, wie schnell nachher die Penalties hintereinander kamen.
Ja, kann
das
sein.
Das kann man, finde ich, auch diskutieren, ob das irgendwann noch gerechtfertigt war, dass die so schnell kamen. Aber man muss sich halt alleine mal wegtun, dass jemand 7 Punkte macht. Der andere hat keinen Punkt. Und der hätte es damit geschafft, den Kampf zu verlieren.
Weil er 8 Minuspunkte für Stalling bekommen hat.
Penalties reinholt, Alter. Und ey, das ist ja nicht normal.
Aber andererseits kannst du auch sagen,
sterbenslangweilig.
Du kannst natürlich trotzdem sagen, finde ich, meine, der hat ja, glaube ich, dann 12 oder mit 11 Punkten oder 12 Punkten gewonnen und 8 Penalties. Das heißt, der hat insgesamt 20 Punkte gemacht, so sagen wir es jetzt einfach mal. Und der Craig Jones hat halt eigentlich nicht stattgefunden, muss der jetzt halt auch mal sagen. Also
absolut.
Es war schon sehr dominant und der hatte den ja schon mal weggehielt, also der Jones, den Duarte. Das ist, das fand ich, ja klar.
Der Duarte hat doch gegen Craig Jones gewonnen schon mal. Der hat den gebacktaked aus dem Hilook raus und hat den.
Hat der Jones den nicht mal weggehielt?
Hat ihm schön einen reingechoked. Nee, ich meine, der Duarte hat 2 Siege über Craig.
Ah, okay.
Das war ein Backtag aus dem.
Wer hat denn den Duarte so weggehielt? Woraufhin seine. Der Lachlan.
Tim Spriggs.
Genau. Tim Spriggs. Ja, alles klar. Okay, dann war das jetzt mein Fehler. Okay, alles klar. Besiegt.
Craig hat bisher gegen den Duarte verloren.
Ich wusste nur, dass der Duarte so ein, zwei Mal weggehielt worden ist und dann dachte ich so, das war der Craig Jones, aber war er gar nicht. Aber umso krasser, dass der Craig Jones es nicht schafft im Finale der ADCC gegen einen Typ, der erwiesenermaßen anfällig ist an den Legs, ne, finde ich, also es war auf jeden Fall für mich ein super Upset. Ich habe gedacht, der Jones schafft es jetzt endlich mal. Ich meine, für Jones Storytelling, ich werde immer Zweiter, passt das natürlich irgendwie, ne.
Ja, absolut.
Ansonsten muss ich aber sagen, fand ich die Klasse jetzt nicht so aufregend, also auch von den Startern her.
Das ist ja auch so vom Ergebnis, ne, das ist ja auch der eine Returning Champion quasi in einer anderen Gewichtsklasse, aber der jetzt halt wieder gewonnen hat. Und er hat ja auch schon die drüber gewonnen. Der ist ja eine runtergegangen. Ich war nichtsdestotrotz, der Merigali hat sich echt gut gemacht.
Ja.
Ne?
Ich finde auch krass zum Beispiel, dass der Merigali gegen den Yuri Simoes gewonnen hat, der ja dann wiederum Open-Class-Champion geworden ist.
Und gegen den Merigali, ne?
Ja, ja.
Die haben dann im Finale nochmal gewonnen.
Ja, also es ist schon, okay, aber die war jetzt nicht so spektakulär. Gucken wir nochmal einmal kurz auf die Gordon-Klasse. Das war ja jetzt, also auch nicht so spannend, ne? Ich meine, dass der Nick Rodriguez den Penny im Halbfinale schlägt, kann man ruhig erwarten. Was da schon einfach krass war, war, wie der Gordon Ryan das Halbfinale und das Finale in insgesamt 5 Minuten gewinnt. Und
also, ja, das Halbfinale in 11 Sekunden.
Was mich dabei sehr freut, es war der Return of the Outside Heel Hook. Weil, weißt du noch, wie wir beim Leglock Camp waren und der Craig Jones, und das hatte der schon mal auf einem anderen Seminar gefragt. Also der hat Heel Hook Seminars gegeben, wo er aber immer nur Inside Heel Hooks zeigt. weil er nämlich sagt, ja, Outside Hilux funktionieren nicht, und dann damals in Stuttgart und auch in Belgien die Frage gestellt hat, wann war das letzte Mal, dass ihr gesehen habt, dass ein High-Level-Guy auf Outside Hilux tappt, und das immer als Begründung dafür genommen, Outside Hilux funktionieren nicht. So, und jetzt tappt der Gordon halt ADCC, Semifinals und Finals beide mit dem Outside Hilux. Das freut mich persönlich natürlich sehr, weil
wobei man ja immer die ganz schweren Jungs auch ein kleines bisschen anders betrachtet.
Ist scheißegal, ne? Also ist scheißegal.
Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Und lustigerweise auch den Teamkollegen von Craig, ne? Also den Nicky Rod im Finale.
Ja, ja, ja. Und das war auch.
Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr von gesehen, ehrlich gesagt, von dem Kampf. Ja. So. Aber ich hatte ja auch intern geschrieben, ich hoffe, dass Nicky Rod den Peña besiegt, weil ich habe gar keinen Bock mehr, nochmal Peña Gordon anzugucken. Ja. Interessiert mich halt null. Ich wollte viel lieber Nicky Rod Gordon sehen, weil wir das noch nicht hatten. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr von gesehen.
Und man muss auch noch sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ah ja, doch nach dem Kampf, ne? Es gab doch mal dieses eine Interview, wo es um die Trennung von New Wave, also von der Death Squad ging, und da hat der Nick Rod gesagt, we cut out the poison.
Ja.
Und jeder war sich eigentlich sicher, dass man Gordon Ryan meinte, und was er irgendwie so sagte, war immer, der rollt halt nicht hart. Wenn er merkt, einer rückt ihm so langsam auf die Pelle, fände er das nicht geil und so. Na, ist ja auch egal. Und ich finde, nach dem Kampf, das war einfach nur ein Handshake und ciao. Ja, auch dann ein Handshake mit übrigens Nicky Ryan, der ja der Code in der Ecke saß, war auch einfach nur ein Handshake und ciao. Und wenn du dann gesehen hast, wie der Gordon zum Beispiel mit dem André Galvao nach dem Kampf sich umarmt hat, gesagt hat, ich hab nichts gegen den und so, dann hattest du schon einen kleinen Eindruck dazu, wie da so die Stimmungslage zwischen New Wave und dem B-Team und especially zwischen Nick Rod und Gordon Ryan ist. Da scheint schon...
Das war deutlich, ja, auf jeden Fall. Ja. Dann, wir haben über die 77er noch nicht gesprochen.
Ja, ist richtig.
Da der große Upset ja, dass tatsächlich PJ Barch den JT Torres, den wie oft zweimal in Folge vorher, also zum zweiten Mal Returning Champion, dass der den geschlagen hat, ist halt auch der Hammer. Und als das passiert ist, dachte ich so, krass, der PJ Barch nimmt sie jetzt komplett. Das ist jetzt irgendwie... Alles passt perfekt zusammen, der macht jetzt komplett alles durch.
Und dann kam Tingeltangel-Bob.
Und dann kam Tingeltangel-Rutolo, Rutingeltangel, und hat den dann halt auch, da hatte Bartsch, glaube ich, eine richtig, richtig gute Sequenz, hat, glaube ich, sogar Punkte bekommen, bin mir nicht ganz sicher, aber schöne, dominante Sequenz, und aus dem Scramble raus ballert der Rutolo dem halt eine...
Also der hat keine Punkte bekommen, der Bartsch, aber stimmt schon. Das war auch wieder so eine, das war auch wieder so eine Situation, wo aus dem Nichts plötzlich so eine Submission kam. Und das war natürlich, muss man jetzt mal sagen, mit Abstand meiner Meinung nach die krasseste Klasse, wenn du die Namen alle da so siehst. Ja. Und jetzt guck mal zum Beispiel, der Galvao, der hat dann im Finale ja gegen den Rutolo verloren, ne? Aber der hatte Oliver Tasa, der hatte Renato Caluto, der hatte Danji Liao und hat die weggemacht, ja. Und der Rutolo wiederum hatte Lockden Giles, Roberto Jimenez, PJ Barch, also das war schon eine krasse Klasse, muss ich sagen.
Und der Tai Rutolo hat alles
submitted, Kate.
Der Kate Rutolo.
Ja, hat alles wegsubmitted.
Ne? Das ist halt auch geil.
Ja.
Und tatsächlich bei, da würde ich jetzt, außer dass der ausgerechnet PJ Barch den JT Torres geschlagen hat, finde ich da jetzt keinen krassen Upset bei. Mich überrascht nicht, dass Mika und der Rutolo im Finale standen.
Nee, stimmt.
Mich hätte auch nicht überrascht, wenn Mika und JT Torres im Finale stehen oder so. Also das die Wahrheit finde ich sehr, sehr offen. Halt, finde ich, super, super ärgerlich ist, ist die Art und Weise, wie der Mika gegen Dante Leon gewonnen hat. Ne, da gab es ja einen riesen Fehler der Refs, den die auch total scheiße abgetan haben.
Muss man sagen, das war wirklich schlimm.
Da war ja, also Overtime, und Mika Galvao führt mit 2-0. Und dann macht Dante Leon eine Aktion. Ich glaube, es war ein Takedown.
Ja.
Und kriegt Punkte angezeigt.
Es stand dann 2-2,
2-2, Gleichstand.
Und noch anderthalb Minuten zu kämpfen oder so.
Ja, ich glaube weniger. Ich glaube irgendwie 45 Sekunden oder so. Das heißt, Dante Leon kämpft die letzten 45 Sekunden dieses Kampfes oder die letzte Minute mit dem, in dem festen Glauben, es ist hier Gleichstand. Und fünf Sekunden vor Schluss sagt dann der Ref so, Fehler, wir nehmen dir die Punkte wieder weg.
Ja.
So, also,
Katastrophe.
Und also, schade, Schokolade, Pech gehabt. Also die Art und Weise ist ja...
Das kann ich auch irgendwie nicht nachvollziehen, dass da nicht irgendwer gesagt hat, okay, wenn wir die Punkte wegnehmen, dann müssen wir aber zurück. zurück zu den...
Vor allem, weil die andererseits halt sagen, alle Entscheidungen der Schiedsrichter, die werden nicht diskutiert, die sind nicht anfechtbar, wenn die treffen, sind die getroffen.
Ja.
Das sagen die halt grundsätzlich so, ne? Also bei den Ref-Decisions zum Beispiel, die sagen, es gibt nachträglich keine Punkte für Sachen, die halt so nicht gewertet worden sind, aber nachträglich wegnehmen scheint dann zu gehen. Das war scheiße.
Ich gucke auch gerade auf seinem Instagram, ob es da irgendwas zu gab, aber anscheinend nicht.
Bei Dante?
Ja, ja, aber anscheinend nicht.
Ja, aber also das ist auch noch zu frisch.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall nicht gut gewesen.
Aber der ist dann ja, ist der noch Dritter geworden?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Boah, warte mal, ich habe hier die Results irgendwo offen, glaube ich.
Aber das können wir ja hier oben einfach direkt auch. Ah ja, hier Results. Ah nee, das ist mir jetzt hier zu komplex. Okay, gucken wir noch einmal schnell auf die 66 und dann reden wir über die richtig geilen Sachen. Also erstmal Upset Nummer 1. Sam McNally schlägt den auf Nummer 1 gesetzten Lieblingsgrappler von eurer Mama und Sven Groten, Gary Tonin.
Das war so schwer mit anzusehen.
Und ich will an dieser Stelle sagen, 18.11. Sam McNally Seminar bei Game Theory Jiu-Jitsu.
Und wir haben es vorher schon gebucht. Wir haben schon vorher an den geglaubt. Wir waren auf
Sam und McNally eigentlich haben wir gehofft, dass der Gary gewinnt, damit wir den McNally überhaupt noch bezahlen können. Aber
Preis war ja schon ausgemacht, Gott sei Dank.
Ja, ja, genau. Ja, mal sehen. Und dann hat er verloren gegen den Cisneros. Da, Cis. Ja. Und das habe ich auch nicht mehr so ganz im Kopf. Aber es war eine Ref-Decision. Und ich finde, es war ein Robbery.
Ja.
Zumal auch beide Kommentatoren gesagt haben, also sie waren so ganz still und sagten dann so, also eigentlich muss man das dem McNally geben. Und da hat der andere gesagt, ja, eigentlich ja. Und dann bekommt der es nicht. Also
sehe ich genauso.
Ja, der hätte es kriegen müssen. Obwohl, am Ende hat ja hier dieser Diego Reis oder wie er heißt, der Baby Shark gewonnen. Der wäre natürlich, glaube ich, auch ein Monster-Semifinal-Gegner gewesen. Aber es wäre, selbst wenn er den verloren hätte, ein Kampf um Platz 3 gewinnen gewesen. Also das war schon eine ganz schöne Robbery. Vor allem für so einen Typ, der einfach mal die Trials gewonnen hat und dann da Gary Tonin wegbumst. Also das war schon nicht schlecht.
Ja, generell in der 77-Klasse, Szczynski, der Pole, der Late Replacement war, der hat sich ja auch sehr, sehr gut gemacht.
In der 77er sind wir jetzt gerade.
Haben wir gerade noch hoch, weil der den William Tackett ja geengelockt hat.
Ja.
Ausgerechnet, wir haben vorher immer jedes Mal, wenn der Tackett auf die Matte ist, hieß es, ja, der Typ ist nicht leglockbar und so, der hat die stabilsten Beine der Welt. Und dann nicht mal Hilok, klar, Szczynski ist ja bekannt für seinen Enkellock und Enkellock ausrechnet den. Man muss da insgesamt ja sagen, mit McNally,
Bodoni,
Szczynski.
Bodoni war auch ein Qualifier und der hat sogar gewonnen.
Ja, Qualifier, ja, das meine ich, aber ich finde, wenn du dir McNally, Szczynski, Ono Flanagan anguckst, das sind halt Europäer.
Ja, ja.
Plötzlich stehen da Europäer mit auf der Karte. So, das ist halt auch ziemlicher Breakthrough, finde ich. Ne?
Ja, das stimmt. Aber hat es nicht der Gordon letztens gesagt, dass die drei stärksten Nationen demnächst... Ja gut, Europa zählt ja bei denen als Nation, aber
der Gordon meinte ja,
Europa
und die USA werden halt... Oder Europa wird halt auch mitziehen und Europa und Amerika so werden Brasilien ein Stück weit davonziehen. Das war seine Prediction.
Obwohl man jetzt auch sagen muss, also ich habe da immer mal drauf geachtet, es waren schon noch viele... Brasilianer auch erfolgreich. Also 99 haben wir zwei Amis im Finale, so bei bis 99 ist schon ein Brasilianer im Finale, bei 88 auch, bei 77 auch und bei 66 sogar zwei. Also ist nicht so, dass die nur Gi könnten, muss man an dieser Stelle nochmal sagen.
Nicht. Nee. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Truppe um den Mika Galvao, und da ist ja der eine Finalist aus 66, gehört da ja auch zu, der Baby Shark.
Ja, der weiß.
Die sind jetzt, glaube ich, nicht deine prototypischen Brasilianer. Das ist ja auch die New Breed und ein junges
Team. Okay, verstehe. Team, ja, trotzdem. Aber eigentlich finde ich, das spricht noch mehr für Brasilien. Weißt du, weil du könntest ja sagen, okay, die haben die alten Oldschool-Jungs und die werden jetzt abgelöst. Aber nee. Die haben auch News, weißt du? Ich finde, das spricht eigentlich noch mehr für die, dass da auch halt die Weiterentwicklung stattfindet.
Aber mich freut halt zu sehen, dass Europa auf jeden Fall mit auf der Karte ist und die da, also das sind da ernstzunehmende Leute und die sind da nicht nur, weil die Trials gewinnen und dann fliegen die in der Vorrunde alle raus, ne?
Und du musst sagen, es sind so Leute...
Ashley Williams ist, glaube ich, im ersten Kampf raus.
Ja, im ersten Kampf raus. Und du musst auch sagen, dass ich finde, dass der Style von denen halt auch geil ist. Ne? Es hat mich ja schon in der Open Class wieder geärgert, wenn du so einen Cyborg und so einen CMOs siehst. Das sind eigentlich 10 Minuten Stand-up und nix. Ne? Und dann gewinnt der CMOs oder wie man ihn ausspricht, das Ding auch noch mit, ja, mit ich glaube, Ref Decision und einem Punkt oder so ein Scheiß. Alles nur Stand-up. Das ist schon echt langweilig. Also es mag effektiv sein.
Man muss halt echt sagen, dass die Regeln in der Kombination so halt schon tendenziell eher scheiße sind.
Aber trotzdem waren viele geile Kämpfe dabei. Also man kann die so und so auslegen.
Aber
ne?
Die Menge an Ref-Decisions ist halt schon, also in wie vielen Kämpfen es halt ein Unentschieden gibt, halt mit null Punkten, weil es gab, glaube ich, kein einziges Unentschieden mit Punkten.
Ja.
Gab es gar nicht. Es gibt immer nur Unentschieden mit null Punkten. Und dass du halt 10 Minuten kämpfst ohne eine Wertung, aber dass die auf der anderen Seite zum Beispiel ultraschnell den Finger am Abzug haben, wenn es um Penalties geht, ist halt auch ein bisschen weird. Also, weiß nicht, da bin ich tatsächlich nicht so Fan von. Da finde ich teilweise dann so Reglements vom Freistil Ringen oder so geiler. Da ist es halt unheard of, dass so ein kompletter Kampf ohne Punkte ausgeht.
Ich muss aber trotzdem da nochmal sagen, auch wenn Kampf 0-0 ausgeht, konnte das ja spannend sein, weil es einfach darum geht, kriegt er jetzt noch seinen Hook rein oder nicht hinten so.
Ja, auf jeden
ich fand es jetzt
also,
nicht.
Das gleicht ein bisschen aus.
Also ich fand es jetzt nicht so langweilig, aber es liegt auch, glaube ich, eher an den Kämpfern als an den Regeln. Es wurde ja auch zum Beispiel, hatten wir uns ja vorher gefragt, der Mikey Musumeci hat ja leider nicht mitgemacht, aber wie der so ohne Ring da standhält, und ich glaube, der hat auch eine gute Chance gehabt, weil wenn der jetzt am Anfang Guard pullt und dann einfach, sobald die Punkte kommen, in Guard ist, um dann zu sweepen oder was auch immer, also. Das,
ja, glaube ich auch. Der ist da ja nicht alleine, ne? Also so ein, wie gesagt, so ein Ono Flanagan.
Ja, oder schau dir Gordon an. Zweimal einfach Single-Egg, hier Aschi gepult und gehealookt, ne? Also,
ja.
Obwohl man muss sagen, man tut ihm da Unrecht. Und das fand ich auch schon mal geil zu sehen. Ich meine, man kennt ja Gordon jetzt immer in seiner Top-Position und bla bla bla. Und er sagt, er ist ja gar nicht so der Leglocker und sowas. Aber die Entries, die waren schon super slick. Also nicht der im Halbfinale, aber im Finale gegen den Rodriguez. Das war ja, der hat ja quasi einen Kiss of the Dragon gemacht, ne? Und ist dann wieder zurück, hat das Bein rüber und also, das ist schon mega slick. Und ich glaube, das vergisst man manchmal, wie gut, weißt du, du siehst so Leglocker und denkst so, boah, der ist ein, ja. Und der Gordon kann das halt auch noch alles.
Ja, was glaube ich halt daran liegt, dass die meisten Matches, die er hatte, weil die den ja alle dodgen, immer gegen leichtere Leute war, die der halt von oben bullien kann. Und beim Rodriguez war halt klar, okay, den zu outwresteln wird jetzt nicht der Path to Victory sein, ob der das kann oder nicht. Vielleicht kann er es sogar oder vielleicht glaubt er sogar, dass das kann. Aber warum? Also das ist ja ein schwierigerer Weg, daran zu kommen, als ne, sich am Anfang einmal single-leggen zu lassen. Und den dann halt zu heel-hooken. Das war halt, ja, das stimmt, das war schon.
Ja, und ich glaube, er wollte auch so ein bisschen den Ruf ja in letzter Zeit loswerden, so ein Leglocker zu sein und zeigen, dass er auch dominieren kann. Mhm. Weil zum Beispiel, wie er gegen den Peña in seinem Superfight da ohne Time Limit, wie er versucht hat, den zu dominieren, der hat nicht einmal versucht, aus 50-50 die Beine anzugreifen. Aber du hast ja gesehen, wenn er will, Semifinale, Finale und auch.
Kann das auf jeden Fall.
Und was ich auch geil fand, und das muss man dem Galvão ja lassen, der erste Takedown, der war schon richtig geil. Also für alle, die es nicht gesehen haben, der Galvão hat den Gordon einfach gedoublelegged, aber er ist nicht mal mit runtergegangen. Der hat ihn quasi einfach nur so mit der Schulter umgebumst. Das war so richtig. Ja. Und da
weil
hatte ich
man
das
halt sowohl bei dem Takedown von Galvão als auch bei dem Takedown von Nicky Robb sagen muss, in den Finals und im Superfight darf der zu keiner Zeit Guard pullen. Auch in der Nicht-Punkte-Zeit weil es ein Negative gibt.
Also es
kann auch gar gut sein, dass der Gordon ist ja auch einfach relativ aufrecht auf den zugelaufen. Es kann gut sein, dass der getakedowned werden wollte wieder, weil er halt nicht pullen
kann. Sein, aber ich hatte schon auch das Gefühl danach, er hat halt ganz anders Gas gegeben als gegen den Peña im Superfight. Da hast du gemerkt, da ist was on the line und das gibt auch nochmal so retrospektiv nochmal Stoff zur Diskussion zu sagen, dass er gegen den Peña jetzt nicht von vornherein sein A-Game gezeigt hat, sondern den wirklich erstmal eine Dreiviertelstunde quälen wollte, ist auch.
Ja, so. Ich glaub dem das tatsächlich komplett, weil wie gesagt, ACC, da war plötzlich ein Zeitlimit und so und er wollte ja auf jeden Fall den Galvão submitten, der will ja alles submitten, der will den Zeitlimit submitten. Da war eine andere Urgency drin und der hätte den Peña viel schlimmer behandeln können, wenn er den nicht hätte langsam quälen wollen quasi.
Wo wir jetzt bei Peña sind und da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, Open Class, ne? Also was der, haben wir auch über die Upsets nicht gesprochen, aber was der Tyro Tolo da in der Open Class abgezogen hat. Der hat den Merrick.
Ja.
Jetzt, also, nee, sag mal. Wenn der alles weggebumst hat und der ist ja jetzt wirklich nicht der Schwerste. Also
wen hatte der denn vor Peña?
Also erstmal hat er Peña weggemacht und vorher hat er den Merigali weggemacht. Oder war das
Nein, Merigali war im Finale gegen Yuri Simosch.
Scheiße, warte, jetzt komme ich völlig durcheinander.
Da bist du falsch informiert.
Warte mal, der hat aber auch noch einen weggemacht, wo ich dachte. Die Scheiße ist halt, dass du das auf den Brackets nicht sehen kannst. Ich habe mir vorhin alles reingezogen.
Ich guck gerade mal eben durch die Videos. Warte mal.
Ja, stimmt, der war im Finale.
Der Merigali hat gegen den Tai Rotolo gewonnen,
so.
Nachdem der gegen den Peña quasi so. Gewonnen hat. Aber
vorher hat er auch noch ein, zwei weggemacht. Also vor dem Peña hatte.
Guck, warte mal, ich bin nah dran.
Genau, aber der Kampf.
Gegen Pedro Marinho.
Ja. Aber der Kampf gegen den Merigali, der war jetzt auch nicht deutlich. Also so viel meine ich mich zu erinnern gegen den Rotolo.
Ja, ich sehe gerade, das Video ist allein 19,5 Minuten lang. Ich meine, das war nämlich auch eine Ref-Decision.
Ja. Also auf jeden Fall krass, was die Rotolos da abgezogen haben. Kann man festhalten.
Ja, also dass der den Marinho besiegt hat, ist krass. Dass der Felipe Peña besiegt, ist natürlich krass. Ja,
super krass.
Und dass der dann halt nur eine Ref-Decision gegen den gegen den Merigali verliert, ist schon auf jeden Fall bemerkenswert.
Noch eine kleine Honorable Mention.
Ach so, mach ruhig.
Fionn Davis.
Ich wollte gerade Fionn Davis sagen.
Ja, ich meine, Fionn Davis hat ja auch, muss man auch dazu sagen, mit Sam McNally auch zusammen bei JT Torres trainiert. Also ist auch eine eigentlich aus dem East Coast Jiu-Jitsu, die ich ja letztens mal gewisitet habe. Ja. Super dominant auch gewesen. Und auch Gabby Garcia ist ja schon Runde 2 rausgewemst worden. Gegen
im Halbfinale,
ja. Genau. Spätere Siegerin, ja genau, bei denen ist es ja Runde 2. Also schon krass.
Ey, das kann sich doch auch keiner angucken.
Nee, das kann sich keiner mehr angucken.
Gabby Garcia-Match, das ist ja einfach nur widerlich.
Kannst nicht mehr also gucken.
Wie die halt im Zombie-Modus die ganze Zeit auf die andere einfach zumarschiert.
Ja, ja.
Bis die dann doch mal aus Verzweiflung shootet, dann sprawlt die halt tot. Ja. Also, keine Ahnung, da kann ich mir auch Heiko im Kindertraining angucken. Das ist ja super.
Und da ist auch nicht klar, dass Heiko gewinnt, muss man auch noch dazu sagen.
Nee, da kommt dann auch manchmal einer aus der Ecke und armert die dann noch schnell.
Also, was ich auf jeden Fall aber richtig geil fand, gerade vor allem zum Anfang bei den ersten Runden, habe ich gedacht, ey, gegen jeden zweiten von denen oder mit jedem zweiten von dem habe ich schon gegrabbelt. Das war echt super geil. Also jetzt hier, klar, Oliver Taser, Nicky Ryan, Ethan Crenson, können wir die meisten in Deutschland behaupten, weil die waren ja alle mal hier auf Seminaren, ne? Ja. Aber auch natürlich Craig Jones und Lachlan Giles und gut, mit Gary Tonin habe ich in den Staaten nicht gerollt, aber zumindest war ich da und so. Dann Sam McNally natürlich und das ist schon geil irgendwie, dass du so denkst, okay, zumindest weißt du ein bisschen, was da passiert.
Gegen den Owen O'Flanagan habe ich ja sogar schon mal gekämpft.
Ja.
Vor Jahren denn damals Naga UK irgendwie.
Also ich muss jetzt kurz die kleine Anekdote erzählen, ja. Der Sven hat ja jetzt auch die Tage ein Turnier bei Polaris und hat dann überlegt, wen call ich out, wenn ich gewinne. Hat dann vorher gesagt, Owen O'Flanagan. Und dann während wir die ADCC geguckt haben, hat er so gesagt,
doch nicht.
Vielleicht doch nicht.
Vielleicht call ich doch jemand anders.
Aber jetzt hat er einen kaputten Fuß, also insofern ist es jetzt vielleicht...
Das ist natürlich ein Faktor.
Ist deine Chance. Apropos Fuß, also jetzt haben wir das alles hier hoch und runter gerattert und wer es nicht gesehen hat.
Die Tage kommen die Statistiken, ne? Irgendwie,
sehr gut.
Irgendwer macht Statistiken, da freue ich mich ja drauf.
Aber wer es nicht geguckt hat, hat bisher kein Wort verstanden. Erstens, das habe ich ja schon gesagt, Comeback des Outside Helux. Meiner Meinung nach fand ich super geil. Ich kann die jetzt wieder machen.
Weil es ja zwei gab.
Ja, aber im Finale und im Halbfinale und Gordon Ryan, also finde ich, ne?
Ja.
Das kann man schon machen. Und was ich noch krass finde, das passiert mir auch zum Beispiel manchmal im Training gegen so Leute wie Thiago oder sowas, der Monster Enkellock hat, dass du als Heel-Hooker gecountert wirst mit einer Submission an deinem Fuß, ja? Also wie zum Beispiel der Owen O'Flanagan wurde ja in einem Heel-Hook mit einem Corkscrew gekontert. Mir ist das zum Beispiel aufgefallen, auch auf dem Leglock-Camp, dass der Craig Jones mich zweimal getoeholdet hat oder zumindest den Griff hatte, als ich ihn geleglockt habe, weil man achtet als Heel-Hooker einfach nicht darauf, dass man ja selbst dann noch ein Bein rumfliegen hat. Einer war noch, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Und das ist so ein bisschen wie früher beim Tischtennis, wenn du so einen reinen Abwehrspieler hast und plötzlich zieht der plötzlich einen Topspin. Und dann denkst du so,
ja, Alter, hab ich auch gerade gedacht.
Alter, der kann ja auch Topspin. Warum spielt er nicht ganz Topspin? Und das denke ich mir dann so, dass der ein oder andere Leglocker...
Oder Rückhand auch.
Ja, der ein oder andere Leglocker...
Wenn man mit der anderen Seite vom Schläger schlägt, sodass quasi, wenn ich den Schläger so halte, dass du meinen Handrücken siehst, ist das eine Rückhand.
Nee, aber das weißt du, was ich meine? Du gehst einfach davon aus, in dem bestimmten Feld bin ich halt dominant beim Gegner gegenüber und dann packt der plötzlich da ein Footlock aus. Das ist schon.
Ja, das ist ja eh der das, was
finde ich
ja
ganz geil.
Auch wenn so, du siehst das ja manchmal, ich sag mal, auf ein paar Niveaus drunter. Das hatte ich letztens bei.
Ja, hast du erzählt.
Letztens bei Grappling Industries hatten wir das. Da haben im Kampf mit dem Nerd-Gorilla hat dann auch jemand, der dachte, er wäre Leglocker, hat dann halt gemerkt, was passiert, wenn man halt das mit einem Leglocker versucht und ist vom Nerd-Gorilla mal richtig.
Ja, aber der Nerd-Gorilla ist ja nicht mal ein Leglocker. Das ist ja genau das, was ich meine. Weißt du?
Ja, auch.
Ja, nee, auch rein. Genau. Aber auch,
ja.
So.
Aber das ist geil. Ja, es gibt ja immer mal wieder die Momente, wo du halt merkst, ach, vielleicht bin ich das doch nicht, was ich gedacht habe.
Ja, und trotzdem glaube ich, der Ono Flanagan ist halt trotzdem ein Leglocker, auch wenn er vom Bodoni gecorkscrewt wird. Aber es zeigt, dass es halt manchmal einfach nicht reicht, in einem Ding, oder dass es vielleicht sogar ein Nachteil ist, wenn man das Gefühl hat, man ist da
ja,
halt.
Ich glaube, wenn du halt auch häufig erfolgreich bist mit deinen, also bei seinen besten Moves gekontert zu werden, ist halt so, du bist halt gewohnt, okay, jeden, den ich bis hier kriege, den habe ich.
Ja.
Und dass dann halt jemand irgendwann mal, der weiß halt gar nicht, dass das so ist. Also wirklich
ja,
so,
ja, ja, ja.
Die Hummel weiß nicht, dass sie nicht fliegen kann. So, das ist so, ach so, ich wusste gar nicht, dass ab da bei dir immer Schachmatt ist. und das war ja so ähnlich tatsächlich, finde ich, mit dem Mika Galvao, Tyro Tolo, Kato Tolo Finale ja auch. Ich glaube, da in dem Moment, wo der da gekontert wurde, der Mika, der war der festen Überzeugung, ich bin hier gerade ahead. Weil, ne, der hat ja schön sich da eingefädelt und so. Mhm. Und der Rutola hat halt da gesehen, ach guck mal, da ist ein Fuß und hat den mal weggebumst. Das war, glaube ich, so eine ähnliche Situation auch.
Das ist übrigens aber auch dann immer interessant. Ich frage mich dann, was kann man daraus lernen? Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Thiago bei uns im Gym rolle, dann darf ich meinen Zettel nur mit verstecktem Fuß machen. Das heißt, ich triangle meine Füße nicht in der Mitte, weil dann zieht er den einen raus und ankle-lockt den, sondern ich lasse quasi den Fuß, der in der Mitte ist, unter seinem Bein. Ja, also dass er, ist jetzt auch egal, dass er halt nicht an den Fuß kommt. Das hat aber Nachteile, zum Beispiel, um das sekundäre Bein anzugreifen. Und das sind dann immer so Sachen, wo ich dann nach Hause fahre und mich frage, lernst du jetzt daraus, dass du aus Sicherheitsgründen halt einfach die safe Methode wählst, weil die, oder nimmst du halt doch die andere, weil die halt bei 95% der Leute funktioniert. Da sieht man dann, ich glaube, da kommt man aber nicht raus.
Genau, du müsstest halt so ein Owen im Prinzip auch fragen, so, ey, aus dem Kampf mit dem Bodoni, was ist das Takeaway? Also, weil der Entry war eigentlich, der hat ja alles richtig gemacht. Ja. Der Entry war korrekt, der war am Finish dran und dann hat der Bodoni den Fuß weggebumst.
Genau, und wie ich es jetzt sage, manchmal kannst du es halt einfach nicht verhindern. Also wenn man jetzt sagt, der Takeaway wäre jetzt, er muss auf seinen Fuß aufpassen, dann wäre vielleicht die eine oder andere Entry plötzlich nicht mehr möglich.
Ja, vielleicht ist wirklich der Takeaway auch so spezifisch, dass du dann sagen musst, okay, genau das darf ich bei genau dem nicht machen,
genau.
Aber bei allen anderen schon.
So. Ja.
Weißt du, wie mit dem Ankle-Lock mit Thiago, ich weiß halt auch, ich mache halt auch so ein paar Sachen, wo ich weiß, okay, mit Thiago darf ich den nicht machen. Mit allen anderen, scheißegal, gar kein Problem.
Ja, ja. Ich habe das letzte Mal, als ich mit ihm gerollt habe, hatte er zwei Ankle-Locks, die halt nicht perfekt saßen und die ich nicht tappen musste. Und das hat ihn so ein bisschen gebrochen, glaube ich. Weil er und so, das hat mir dann die Chance gegeben, nochmal irgendwie was anderes zu machen.
Elzenberg zum Eisenfuß.
Obwohl, das Witzige daran ist ja auch wiederum, ich habe mal eine Runde mit dem Thiago gerollt, wo er auch irgendwie verletzt war am Fuß und ich auch und wir dann gesagt haben, okay, komm, wir rollen halt eine Runde ohne Leglocks. Und da war ich so dominant, dass er auch danach irgendwie so gedacht hat, Alter, was ist hier los? Und dann habe ich mir so gedacht, ach scheiße, guck mal, die Lösung gegen ihn, die Lösung gegen ihn ist gar nicht den Fuß zu verstecken, sondern einfach zu versuchen, die Guard zu passieren. Aber da sieht man wieder, dieses Grappling ist doch komplexer, als das immer aussieht, wenn man im Heiko zuguckt, ne? Also
ja, das stimmt.
Es hat doch diverse Ebenen. Ja.
Ich finde auch so ein generelles Takeaway trotz beschissener Production Value für die Größe von dem Event und so. Es ist schon geil, finde ich, unseren Sport in so groß mit so vielen Zuschauern zu sehen. Ich finde auch total geil, dass du halt auch an denen, die da gewinnen, halt siehst, dass diese Zeit, in der halt so Legends gewinnen, weil sie Legends sind und halt einfach viel länger das Gleiche machen als alle anderen, die ist halt endgültig vorbei. Wir haben ja in einem anderen Podcast schon mal gesagt, diese ganzen jungen Leute, genau, bei der Trials-Rückschau, ich erinnere mich, haben wir gesagt, und auch in der Konversation mit Ethan damals, dass die ganzen jungen Leute, die da auftauchen, dass das halt ein Zeichen dafür ist, dass wir endlich in einem Sport sind, der professionell geworden ist. Das ist endlich ein Profisport. Und das siehst du, hast du jetzt bei der ADCC auch gesehen. Dass da halt jetzt ein 19-Jähriger gewonnen hat mit einem anderen 19- oder 20-Jährigen im Finale. Dass du halt teilweise erstmal nachgucken musst, wer die Leute sind, die da gewinnen, weil die halt noch nicht 200 Jahre around sind. Dass so Jungs wie irgendwie Matheus Denis und JT Torres halt nicht mal bis ins Halbfinale geschafft haben und so. Das ist halt schon, finde ich, wieder ein geiles Zeichen dafür, wo der Sport hingeht.
Ja, fand ich auch. Und was ich auch nochmal sagen muss, ist, es ist auch nochmal irgendwie so ein bisschen Zeichen auch, dass es schwer ist, dass halt, also zum Beispiel der Hulk Barbosa, ne? Der hat ja schon mal einfach diverse Kämpfe verloren, über die sich Gordon immer lustig gemacht hat. Und trotzdem schafft er das da in so ein Finale. Oder andere Leute, wo du denkst, oh, der ist so stark, zum Beispiel Mika Galvao, verliert dann ein Finale gegen Rutolo. Also das zeigt immer noch mal auch irgendwie, dass es schwer ist, es vorherzusagen. Ja, und dass es auch so ein immer so kleine Style-Clash gibt, finde ich auch geil. Also das nächste Mal bin ich da, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger, auch mit meinen Predictions.
Außer welche Klasse auch immer Gordon drin ist, kannst du halt echt schwer was vorhersagen.
Und das spricht ja eigentlich auch für den Sport, finde ich.
Absolut. Voll, das ist total geil. Ich glaube tatsächlich auch, dass das bei Gordon halt daran liegt, dass der in diesen ultra hohen Gewichtsklassen ist. Also der ist, ich glaube tatsächlich, der ist, ne, weil in dem Superfight, das war ja halt total one-sided und das war auch zu erwarten, finde ich. Gordon ist technisch der beste Grappler auf dem Planeten. Kompetitiv.
Sowieso.
Das, also insgesamt. Und das Problem ist, die technisch mit dem mithalten könnten oder annähernd
sind zu leicht. Könnten,
die sind alle zu leicht. Ja. Ich glaube, wenn so ein Rutolo oder wenn so ein Mika Galvao, wenn die halt die Gewichtsklasse vom Gordon wären, wäre Gordon nicht so krass dominant, aber weil in der Gewichtsklasse die halt insgesamt vom Skill-Level nochmal deutlich drunter sind, ich glaube auch, weil du in der hohen Gewichtsklasse in der Regel halt älter, also die sind halt älter, weil das halt länger dauert. Das ist ja in allen Sportarten so, dass die hohen Gewichtsklassen später ihre Prime haben. Da muss halt erstmal einer von dem Kaliber in der Gewichtsklasse auftauchen. Ja. Ich glaube, wenn du Gordon auf Mika Galvao Größe schrumpfst oder auf Kate Rutolo Größe schrumpfst oder so, dann wäre das ein kompetitives Match.
Ich bin nicht sicher.
Ähnlich gut.
Ich glaube es nicht.
Noch technisch besser als die.
Ja.
Aber ich glaube, in der anderen Gewichtsklasse wäre die Gap halt nicht so riesig wie bei den
Gewichts. Ja, das ist natürlich klar. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, und das war ja das, was ich meinte. Ich glaube, der Ryan, der kann das einfach alles. Der kann von unten kämpfen, der kann von oben kämpfen. Und auch der Galvao und der Rutolo, die sind auch stark. Aber da habe ich das Gefühl, dass die schon, obwohl die von überall irgendwie was haben, schon so ein gewisses Game, nennen wir es jetzt mal, haben, ja, verschiedene Styles, wo die einfach gut sind, verschiedene, ich glaube, der Gordon ist einfach überall gut. Der auch so viele Submissions wieder rauspearlt, ja, ich meine, du hast jetzt beim Rutolo gesehen, okay, der ist anscheinend ziemlich stark in Armbars und die können auch gut die Guard passieren, aber der Gordon, der haut raus, der macht Takedowns, der dominiert dich in Mount, der hat aber auch, wenn du gegen den in Halfguard antrittst, dann heelhockt er dich, dann, also ich glaube, der Gordon ist einfach ein One of a kind.
Ich finde, der ist definitiv technisch besser als alle. Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, dass in den anderen Gewichtsklassen, da würde er vielleicht mal einen aus. Da hätte der keine 55 Kämpfe Winstreak.
Doch, ich glaube schon. Aber ist auch egal.
Ich glaube, da würde der auch mal einen abgeben.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube. Aber ist ja auch egal. So, was kommt jetzt als nächstes? Interessiert einen das alles noch? Also klar, es war vorher schon Gordon is the GOAT. Jetzt bleibt er the GOAT.
Ja, die anderen Gewichtsklassen sind halt interessant, ne? Da waren ja, also ich glaube, da gibt's durchaus so ein paar, wo man mal gucken kann, ob es da nicht irgendwie, da werden wahrscheinlich Rematches mal bei diversen Promotions veranstaltet, besonders da, wo es jetzt Ref-Decisions war, die knapp waren. Ich glaube, also wenn ich zum Beispiel Isaac Michel wäre, würde ich relativ schnell den Wagner Hoca zu einer Revanche rausfordern. Ne? Also da gibt's, glaube ich, so ein paar Sachen, die sich anbieten, um die mal zu wiederholen, so, oder also da gibt's, glaube ich, neue Gelegenheiten, neue Narrative.
Ja, aber es muss auch schon da, finde ich, passieren, dann in 2 Jahren, weil auch wegen Regelwerk allein schon. Ich will ja mal kurz noch eine Lanze für das Regelwerk brechen, unabhängig davon, wie das inhaltlich ist. hatte ich schon so das Gefühl, und das war halt am Anfang oder vor 2 oder 4 Jahren auch nicht so, spricht auch für die Professionalität der Kämpfer, da hattest du das ein oder andere Mal so das Gefühl, dass der ein oder andere Kämpfer gar nicht so genau weiß, was da jetzt gerade so passiert. Ne? Und diesmal hatte man auf jeden Fall das Gefühl, also unabhängig davon, wie man die Regeln jetzt inhaltlich bewerten will, dass die schon alle genau wussten, dafür kriege ich Punkte, dafür kriege ich keine, so und so muss ich mich verhalten. Und bis auf diese Nummer mit dem Dante Liao, die natürlich gar nicht geht, war natürlich eine Katastrophe, fand ich das auch schon sehr konsistent. Also du hattest schon das Gefühl, alle, sowohl die Refs als auch die Veranstalter, als auch die Kämpfer, wussten das und das sind die Regeln. Und es hat auch weitestgehend so funktioniert, dass sich alle dran gehalten haben und auch die Refs.
Die einzige Complaint, abgesehen von Dante Leon, war ja von dieses Rumgebitsche von AJ Agassar.
Ja, das habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich.
Ja, der hat da ein bisschen rumgejault, aber da hatten die auch recht. Und er hat halt versucht, da irgendwie einen rauszujaulen.
Okay, okay.
Übrigens, wir haben ja noch kurz darüber gesprochen, dass das allerletzte, du hast schon mal angeteasert hier, der Gordon war ja danach sehr, sehr wertschätzend gegenüber dem Galvao.
Ja, ja, ja.
Also, ich glaube, der hat ihm ja im Privaten da, als sie direkt nach dem Match geredet haben, auch nochmal ganz deutlich gesagt, so, ey, du bist eine Legende und keine Ahnung.
Ja.
Und dass dann der Galvao in seinem Post-Fight-Interview als allererstes mal erzählt, dass er sich ja das Knie verletzt hat.
Und nicht nur als erstes, sondern die ganze Zeit.
Das ist halt wieder so, war wieder halt so typisch und der Grund auch, warum in dem ganzen Build-up ich immer gedacht habe, scheiß auf den Galvao und diese Fake-Humbleness und dieses, Man of God, das ist halt so eklig.
Dann er hätte einfach sagen sollen, Gordon war besser, ciao.
Ja.
Und selbst wenn er sagt, Vorbereitung ist nicht optimal gelaufen, aber, und er sagt ja auch noch, no excuses und excuse dann immer weiter.
Genau, sagt nur excuses und macht dann die ganzen excuses, dass ja Gordon jung ist und stark und dass er sein
Kind genau,
ist.
Genau, das kam auch noch.
Auch ein schönes Takeaway, wenn man Kampf verliert, egal was vorher war,
einfach halt mal Schnauze halten.
Wenn du gewinnst, kannst du gerne nachher erzählen, ey, ich hab's keinem gesagt, ich hätte es niemals gesagt, wenn ich verloren hätte, aber ich habe hier gewonnen, obwohl ich nur ein Bein habe. Das kannst du machen, aber halt die Fresse, wenn du verlierst, ey. Fürchterlich.
So, wo wir jetzt kurz davor sind, das Outro abzuspielen, fällt mir gerade was ein, aber das kann ich jetzt so spontan nicht umsetzen. Das mache ich das nächste Mal. Vielleicht lassen wir es jetzt mal ohne Outro. Ja, mir gehen nämlich langsam ein bisschen die, letztes Mal musste ich schon auf Hundesprache wechseln, um mal irgendwie was Überraschendes zu machen. Ich glaube, ich überlege mir fürs nächste Mal einfach was Neues. Und na komm, ich schieß mal eins ab, aber ich mach's mal einfach ganz soft.
Du musst ja nicht drüber growlen. Nur wegen der Konferenz. Und ansonsten,
18.11. Sam McNally Seminar.
Genau, 18.11. Sam McNally, der Gary Tonnen geschlagen hat bei Game Theory Jiu-Jitsu zum Seminar, noch zum Vor-Upset-Preis. Und ansonsten hört ihr uns überall, wo es Podcasts gibt, bewertet uns mit allen Sternen und Münzen.
Sven
und
ist so ein Bewertungs.
Ich bin immer
hinter Bewertungen. Er kauft auch Bewertungen.
Ich kaufe die alle. Ich kaufe die von anderen weg und mache die bei uns immer drauf.
Alles klar.
Kauft bewertet, empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.
An dieser Stelle verabschieden wir uns nicht nur von unserer Hörerschaft, sondern auch von diesem Outro, was ihr heute wahrscheinlich das letzte Mal hören werdet. Also genießt die Musik nochmal ein bisschen und wir hören uns das nächste Mal mit einer kleinen Surprise zurück. So, tschüss, Wim, schnell.
Tschüss.
Du Affengesicht.